Hallo und willkommen bei Breaking Vet. Wir nehmen euch mit in ein Gespräch über tiermedizinische Themen, über wissenswerte, skurrile und kontroverse Geschichten aus unserem Fachbereich. Wir? Das sind Jana und Karim, Tierärzte und Hosts dieses Podcasts. Karim kennt ihr schon von seinem YouTube-Kanal, der Tierarzt. Unser Ziel ist es hier, Unverständliches verständlich zu machen, neue Erkenntnisse zu verbreiten, zum Diskurs anzuregen und euch dabei auch noch möglichst gut zu unterhalten. Und jetzt kommt mit zu unserer ersten Folge. Heute geht es um Animal Behavior. Viel Spaß! Hallo Karim, wie geht's dir?
Hervorragend, ich habe mega Bock. Und wie geht's dir?
Das ist schön, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, das ist jetzt ungewohnt, aber wir werden das schon machen.
Auf jeden Fall, wir haben alle technischen Probleme hoffentlich beseitigt, jetzt können wir loslegen.
Sehr schön. Ja, jetzt sind wir hier in unserer allerersten Folge und wollen wir die Leute mal ein bisschen abholen. Was machen wir hier denn eigentlich?
Ausgezeichnete Frage, warum machen wir das eigentlich?
So ein Quatsch, wer denkt sich das denn aus?
Möchtest du einleiten oder soll ich?
Fang doch gerne mal an, das war ja deine Idee.
Ja, okay. Also ich bin vor ein paar Wochen mittlerweile, bin ich auf Jana zugegangen und meinte, hier, es gibt glaube ich noch nicht genug coolen Tiermedizin-Content da draußen. Wie wäre es, wenn wir einen Podcast starten? Und da ich weiß, dass Jana auch Bock hat, sowas zu machen und du ja auch recht viele Podcasts hörst, meintest du?
Oh ja,
dachte ich, ja, definitiv. Und bei mir genau das Gleiche. Dachte ich, das wäre eine gute Idee. Und jetzt starten wir einfach mal. Und die Idee dahinter ist, dass wir coole, interessante Dinge aus der Tiermedizin vorstellen. Vielleicht sind das irgendwelche Studien, die wir zufällig gesehen haben oder aus irgendeinem bestimmten Fachbereich. Heute haben wir ja sogar ein übergeordnetes Thema und wir versuchen das vorzustellen, etwas einzuordnen und das Ganze unterhaltsam zu präsentieren. Also wenn jemand Bock hat, mehr über Tiermedizin zu erfahren und mehr darüber zu erfahren, was es da für cooles Wissen gibt, dann ist er hier eigentlich genau richtig.
Das hast du sehr schön zusammengefasst.
Ah, vielen Dank.
Fällt mir gut. Und magst du kurz sagen, wer du bist?
Ja, ach richtig, genau. Mein Name ist Karim. Ich bin eigentlich Tierarzt, dann irgendwie auch eigentlich Medical Writer und dann auch noch YouTuber und jetzt hoffentlich dann Podcaster.
Aha.
Also ich habe den YouTube-Kanal der Tierarzt, daher kennt man mich vielleicht. Und da gibt's jeden Freitag Videos zu Tiermedizin und jetzt dann mit dir auch die Podcast-Variante von tiermedizinischem Wissen. Und das wer bist du so?
Ja, das klingt nach einem sehr ausgefüllten Tag.
Ja,
ja, ich bin Tierärztin, surprise, surprise. Und ich stecke gerade mitten in meiner Diss seit so ein bisschen mehr als 2 Jahren. Und ich bewege mich in dem Bereich der Verhaltensforschung, ganz grob gesagt. Und das bringt uns eigentlich schon wunderschön zu unserem Thema heute.
Was für eine Überleitung.
Das ist der Wahnsinn, ne? Ja, ich war sehr erleichtert, dass du ein Paper rausgesucht hast, was so in den Bereich fällt. Da bin ich doch ein bisschen zu Hause für die erste Folge. Ja, also heute soll es um Animal Behavior gehen, Tierverhalten.
Ja.
Kann ja schon ganz spannend sein, ne? So
mega spannend, ja.
Oft weiß man ja nicht so richtig, was so in Tieren drinsteckt oder unterschätzt sie vielleicht auch ein bisschen.
Jo.
Oder interpretiert vielleicht Dinge rein, die man so eigentlich gar nicht ableiten kann.
Mhm.
Ja, was hast du denn für eine Geschichte mitgebracht für heute?
Bei mir geht's heute um Fische. Schnorchelst du, Jana?
Ich schnorchel nicht nur, ich tauche auch.
Ah, echt? Ach krass, das wusste ich gar nicht. Bist du schon mal an einem Riff so richtig dann getaucht?
Ja, ja.
Okay, dann weißt du wahrscheinlich mehr drüber als ich, weil ich meine offizielle Variante ist, dass ich das mit Tauchen, dass mir das in den Ohren wehtut. Die inoffizielle Variante ist, dass mir das einfach Angst macht.
Ja, das kann ich schon ein bisschen verstehen.
Ja, wir verraten das keinem. Also ich bin noch nie getaucht, aber ich bin geschnorchelt und in so Riffen, wenn man das von oben sieht, dann ist das ja schon immer ziemliches Gewusel. Und da gibt es wohl, habe ich jetzt selber noch nicht gesehen, Putzstationen mit Putzerfischen.
Ach was.
Mhm. Und,
eine Waschanlage für Fische? Echt?
Ja, Genau. Ich dachte auch so, Fische sind ja eigentlich die ganze Zeit im Wasser und dann Salzwasser. Warum müssen die sich überhaupt putzen? Aber die haben halt ganz oft Parasiten und irgendwelche alten Hautschuppen und so. Und da die ja keine Arme oder Beine haben, um das irgendwie wegzumachen und sich auch nicht an den Korallen scheuern können, weil das zu Verletzungen führen würde, haben die Putzerfische. Und zwar geht es heute in dem, was ich vorstellen möchte, um Forschung von Bishari. Ja, es ist ein Herr. Ich spreche ihn jetzt mal Bishari aus, ich hoffe, dass das so halbwegs passt. Der hat jede Menge dazu publiziert, über 20 Jahre. Mega krass. Und der hat angefangen, dass er im Roten Meer, ich bin ja Ägypter und deshalb dachte ich, passt das ganz gut, im Roten Meer hat er Feldbeobachtungen gemacht und hat sich den Blaustreifen-Putzerlippfisch Labroides Dimidiatus, ja genau, jeder kennt ihn. Das ist so ein kleiner, länglicher Fisch, der so einen blauen Streifen hat, hence the name. Und der hat eine Basis quasi innerhalb des Riffs. Und da kommen andere Fische hin, um sich von dem putzen zu lassen. Und ich dachte so, okay, das ist wahrscheinlich ja, irgendwie so eine kleine Nummer. Nein. Diese Fische, die arbeiten 11 Stunden am Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, haben im Schnitt 2000 Interaktionen pro Tag und der durchschnittliche Rifffisch geht 5-mal am Tag zu so einem Putzerfisch.
5-mal?
Ja, das ist total abgefahren. Mir war das überhaupt nicht bewusst, was für ein Riesenthema das in so einem Riff ist. Und ich gebe jetzt schon mal den Tipp, nach der Folge könnt ihr Zuhörer mal auf YouTube gehen und Reef Cleaning Stations eingeben. Da gibt es Videos, wo, ist mega geil, da wird dann gezeigt, dass die Fische richtig Schlange stehen.
Krass!
Und das ist total abgefahren. Und genau darum geht es in den Untersuchungen von dem Bishari. Der hat sich nämlich angeguckt, wie diese Interaktionen genau sind. Weil ich habe mir das so als dummer Schnorchler vorgestellt. Okay, da kommen halt Fische hin. Dann werden die halt geputzt und dann gehen die wieder. Und das ist halt so klassische Symbiose, weil irgendwie der Fisch, dieser Putzerfisch ernährt sich von den Parasiten.
Ach so, der futtert die. Ah, okay.
Genau, der snackt die halt weg, die Parasiten und alte Hautschuppen und der ernährt sich davon und die anderen sind dann halt sauber, Symbiose, fertig. Ganz so simpel ist es aber nicht und das passt perfekt zu dem, was du eingeleitet hast. Es ist nämlich ultrakomplex. Diese Putzerfische fressen Parasiten und Hautschuppen, aber das, was die eigentlich möchten, ist Schleimhaut. Die möchten gesunde Schleimhaut fressen.
Und das möchten die anderen eigentlich nicht so gerne hergeben.
Exakt, genau. Und jetzt ist die Frage, wann machen diese Putzerfische das? Weil, wie du sagst, ne, die anderen Fische wollen das nicht. Und das sind halt teilweise, überwiegend sind es Fische, die keine anderen Fische fressen, aber da sind zum Beispiel auch Barracudas dabei und den sollte man jetzt nicht so direkt verärgern. Und dieser Bishari hat jetzt in diesen 20 Jahren Forschung sich angeguckt, wie das Ökosystem, das ökonomische Mikrosystem sozusagen ist, weil er hat herausgefunden, dass diese Putzerfische mehr Schleimhaut fressen, wenn es weniger Konkurrenz gibt. Das fand ich für sich schon mega abgefahren. Das heißt, es gibt nicht nur einen Putzerfisch am Riff, sondern es gibt mehrere. Aha. Und in großen Riffen gibt es viele Putzerfische. Aha. Und da die Konkurrenz dadurch größer ist, fressen die weniger Schleimhaut, sondern machen das nur ab und zu. Und warum? Weil die Fische, die dann betrogen wurden sozusagen, die natürlich zur Konkurrenz gehen.
Ja, klassische freie Marktsituation ist ja der
Ohne Wahnsinn. Mist, genau, richtig. Da bin ich auch drüber drauf gekommen. Dieser Bishari hat nämlich ein Interview gegeben in dem glorreichen Freakonomics Podcast zu diesem Thema. Und ich habe mir dann mal diese ganzen Studien dazu angeguckt. Und da ging es halt genau um diesen marktwirtschaftlichen Aspekt. Aber es geht noch weiter. Also, wir haben diesen Aspekt. Dann haben wir den Aspekt, dass wenn ein Kunde, ich nenne ihn mal Kunde, ein anderer Fisch, unzufrieden war, bekommt er beim nächsten Mal einen besseren Service. Das heißt,
haben die das denn rausgefunden?
Ohne Mist, genau. Die haben sich das angeguckt und haben getestet, haben quasi an dem Riff die Fische markiert und haben dann gesehen, wenn der Putzerfisch Schleimhaut snackt, dann schwimmt der andere Fisch schnell weg oder vertreibt den Putzerfisch. Dann haben die diesen Fisch markiert und haben geguckt, wenn er nochmal zurückkommt, dann bekommt er eine Finnenmassage.
Eine Finnenmassage? Du veräppelst mich.
Nein, das ist mega witzig, weil es ist quasi so, das Standardding ist Parasiten wegfressen. Der Added Bonus ist, dass die mit ihren Rückenflossen den Kunden gleichzeitig massieren. Und das ist quasi das Bonusding, das man bekommt, wenn man vorher unzufrieden war. Und dann habe ich ein...
Customer Service.
Ja, wirklich. Aber halt nur, wenn es sein muss. Es eigentlich klingt irgendwie sehr menschlich. Und dann habe ich ein Paper von 2006 aus der Nature von dem Herrn Bashari gefunden. Da ging es darum, dass diese Putzerfische eher betrügen, wenn gerade kein anderer Fisch zuschaut. Das heißt, die sind sich sehr bewusst, ob andere Fische drumrum sind, die eventuell sehen, aber zu diesem Putzerfisch soll ich nicht gehen, sondern lieber zur Konkurrenz. Und wenn kein anderer Fisch da ist, dann snacken die eher mal an der Schleimhaut.
Ja, die haben noch keine Google Maps Rezensionen, ne?
Richtig, genau. Die bräuchten Yelp für Putzerfische.
Ja.
Das heißt, was mich daran so fasziniert ist, dass man so von oben guckt und sich so nur dieses Riff sieht und irgendwie Fische wuseln, dann guckt man genauer, dann sieht man, ah, okay, die putzen, das ist dann so das nächste Level. Und dann geht's einfach noch tiefer. Yeah. Und die Forschung ist, also dieser Herr Bashari forscht immer noch und ich bin sehr gespannt, was da noch rauskommen wird, weil die Interaktionen einfach extrem komplex sind. Und das bei Rifffischen, das hat mich wirklich sehr fasziniert.
Ich finde es auch sehr
Thema.
Spannend, dass er sein ganzes Leben damit verbringt, Putzstationen am Riff zu analysieren und zu verstehen. Das klingt nach einem guten Lebensinhalt.
Ja, aber ich meine, ganz im Ernst, so, der hängt halt viel an Riffen rum, taucht da.
Ja.
Gibt Schlimmeres, oder?
Auf jeden Fall. Aber weißt du, was ich mich gerade gefragt habe? Mhm. Wenn man jetzt bei die Sache auf die menschliche Populationen überträgt, dann kann man ja auf Jahrmärkten oder so oft beobachten, dass so, keine Ahnung, ich habe 10 Wurstbuden und aber die Wurstbude mit der längsten Schlange zieht auch am ehesten nochmal Leute an, weil man so die Assoziation hat, da wo viele Leute hingehen, da ist es vielleicht auch am besten.
Gute
Wie ist
Frage.
Es denn bei den Putzerfischen?
Ja,
haben
sehr
die
gute
auch
Frage.
Eine Reputation?
dazu habe ich nichts gefunden. Ich habe nur gefunden, dass es tatsächlich so ist, dass die Kunden sich ihren Lieblingsputzerfisch merken und da dann halt öfter hingehen. Aber ob jetzt eine lange Schlange...
Kundenbindung quasi.
Ja, genau, das ist der Kundenbindungsaspekt. Aber ob jetzt eine lange Schlange quasi... Also du kommst da als neuer Fisch hin und weißt noch nicht, zu welcher Station du gehen sollst, und dann gehst du zu der mit der langen Schlange. Das ist eine gute Frage.
Ich bin sehr gespannt auf diese Videos. Ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Das ist ja super fancy.
Ja, ich habe noch eine Sache vergessen, und zwar, wo du gerade sagtest, dass wenn ein Fisch neu dazukommt, diese Putzerfische strengen sich auch extra an und liefern besonders guten Service, wenn es Kunden sind, die neu sind. Also das geht auch wieder Richtung Kundenbindung. Wenn dann ein neuer Fisch ans Riff kommt und zum ersten Mal bei dem Putzerfisch ist, dann kriegt der auch eine Finnmassage und extra Service.
Ja, Marketing.
Ja, definitiv.
Das ist ja der Wahnsinn. Vielleicht kann man da noch was lernen von diesen Putzerfischstationen.
Ja, vielleicht, wenn man richtig hart Bock auf freie Marktwirtschaft hat, dann ist man bei den Putzerfischen richtig aufgehoben. So, was hast denn du für ein Thema für uns heute?
Ja, jetzt geht's ein bisschen weg aus dem Wasser. Wir bewegen uns aufs Land und meine Studie kommt tatsächlich aus Norwegen. Ein bisschen weit weg von Rifffischen, aber auch ganz spannend. Und zwar haben die sich angeschaut, wie Pferde ihre Bedürfnisse kommunizieren können.
Pferde haben Bedürfnisse?
Nee, natürlich nicht. Die benutzt man nur, um Holz zu rücken und ein bisschen über Sprünge zu springen und so. Ja, aber tatsächlich ist es ja so. Irgendwie ist die Kommunikation zwischen Pferd und Halter oder Reiter ja schon deutlich mehr einseitig. Der Mensch gibt irgendein Signal rein, das Pferd reagiert. Oder wenn das Pferd sich falsch verhält, in Anführungsstrichen falsch, gibt der Mensch einen Korrekturhinweis rein, in welcher Art und Weise auch immer. Die Norweger rund um Cecilie Mädel haben sich angeschaut, wie Pferde denn kommunizieren können, ob sie in diesem speziellen Fall gerne ihre Decke tragen würden oder nicht.
Aha.
Kennst du ja bestimmt, wenn Pferde draußen stehen, dann haben die oft, also je nachdem, wie der Halter das so managt, ihre Decke drauf. Und das kenne ich von uns zu Hause, das ist so eine subjektive Entscheidung. So, wenn Mama friert, dann muss das Pferd die Decke aufkriegen.
Da musst du mich noch ein bisschen abholen, weil ich gestehe, ich habe, obwohl ich das ja im Studium auch lernen musste, keine Ahnung von Pferden, weil ich halt voll der Kleintiermensch bin. Ist das nur so eine Wintersache oder ist das ganzjährig oder wann kriegen Pferde Decken auf?
Du müsstest dir unsere Deckensammlung anschauen im Keller. Es ist okay. Eine Wissenschaft für sich. Es gibt Regendecken, es gibt Sommerfliegendecken, es gibt die dicken Winterdecken, es gibt die dicken Winterdecken mit Hals. Es gibt. Du kannst dich austoben. Und es ist wirklich eine persönliche Präferenz und so, ja, ich glaube, mein Pferd braucht jetzt eine Decke oder ich habe den Eindruck, ich habe auch tatsächlich, ich mache das auch, ich habe auch den Eindruck, der friert manchmal. Und dann sage ich so, der friert jetzt, der kriegt jetzt eine Decke auf. Und die Norweger haben sich gedacht, also irgendwie kann man das die doch auch selber entscheiden lassen, wie die sich gerade fühlen. Und dann haben die 23 Pferde genommen, die kannten alle Decken, also die wussten, okay, wenn ich die Decke anhabe, ist wärmer, wenn nicht, ist ein bisschen kühler. Und haben das verknüpft mit visuellen Symbolen. Also konkret haben die zwei Tafeln gehabt, eine Tafel mit einem breiten horizontalen Balken hieß bitte Decke drauf, ein vertikaler Balken, danke, hieß bitte keine Decke auf. Okay. Stück für Stück haben die den Tieren beigebracht, das wurde so ganz langsam angefangen. Erstmal mussten die lernen, diese Platten zu berühren mit der Schnauze und dann mussten sie lernen zu unterscheiden, was die Symbole bedeuten. Also wurde erstmal eingeführt, wenn sie eine Decke auf hatten und das Symbol für keine Decke auf berührt haben, wurden sie belohnt, immer nur so, dass die richtige Verknüpfung stattgefunden hat. Also immer die Aktion, die gerade appropriate war, wurde belohnt. Und im letzten Schritt haben sie ein No-Change-Symbol eingeführt. Das war einfach eine weiße Plakette noch, die dazu geführt hat, dass das Tier so angefasst wurde, als würde es eine Decke aufbekommen oder nicht. Aber eben, das war nur so eine Sham-Handlung. Also nur, dass die Tiere gehandelt wurden, gleich wie die anderen, aber es wurde eben keine Decke drauf gemacht oder nicht. Und dann haben sie Heat- und Cold-Tests eingeführt. Und zwar haben sie die Tiere super dick eingepackt, haben sie dann die richtige Entscheidung treffen lassen, bitte zieh mir die Decke aus, damit sie quasi abspeichern, ah okay, mir ist viel zu warm, ich krieg die Decke ausgezogen, es wird besser und das gleiche umgekehrt. Dieses ganze Training hat tatsächlich, was schätzt du, wie lange die Pferde brauchen, um sowas zu lernen, das zu unterscheiden und das Symbol zu berühren?
Ich habe keine so mega hohe Meinung von Pferden, also lange, so ich würde sagen 1,5 Jahre.
2 Wochen, Karim, 2 Wochen.
What? Im Ernst?
Ja, 2 Wochen. Die wurden nicht mal unbedingt jeden Tag die Woche trainiert, sondern 5 bis 7 Tage. Das war, glaube ich, so ein bisschen abhängig von den individuellen Lebensgestaltungen der Pferde, die sie da benutzt haben. Und so 2 bis 3 Mal Training am Tag, jeweils 5 Minuten. Gar nicht so viel.
Okay. Ja, ich muss vielleicht ein bisschen, wir reden da gleich mal drüber, über meine Meinung zu Pferden, ob ich das überdenken muss. Aber erzähl bitte weiter.
Um das Ganze zu unterstützen, haben sie Klickertraining benutzt. Weißt du, was Klickertraining ist?
Aber erklär's nochmal.
Also im Prinzip wird ein auditiver Reiz, also sowas wie ein Klacken oder ein Schnipsen, benutzt, um eine Aktion im exakten Augenblick belohnen zu können. Weil das Problem mit Leckerchen ist ja immer, du hast ein Delay drin. Also das Tier macht irgendwas Gutes, was es tun soll, aber bis du mit dem Leckerchen da bist, sind vielleicht schon 3, 4, 5 Sekunden verstrichen und du belohnst gar nicht mehr das Verhalten, was sie gezeigt haben, was du belohnen möchtest, sondern das, was 5 Sekunden später passiert. Das heißt, im ersten Schritt lernen die Tiere, dieses Klicken mit dem Futter zu verknüpfen, dadurch einen Belohnungsreiz aufzubauen, sodass du präziser im richtigen Moment belohnen kannst. Das ist was bei super vielen Tierarten funktioniert und eingesetzt wird. Also wirklich, ich habe schon geklickerte Hühner gesehen, Schafe, ich mach's mit Mäusen. Richtig verrückt. Aber es funktioniert. Und es hat eben auch bei diesen Pferden funktioniert. Tatsächlich haben alle 23 Pferde innerhalb der 14 Tage es geschafft, dieses Protokoll zu lernen. Und dann haben sie das Ganze abgetestet an warmen und an kalten Tagen.
Ja, das interessiert mich jetzt, wie man getestet hat, ob das freier Wille der Pferde tatsächlich ist.
Ja, genau. Also das ist natürlich immer so eine ganz leichte Interpretationssache mit dabei. Aber sie haben das getestet unter verschiedenen Wetterbedingungen. Also an kalten Tagen irgendwie so rund um 5 Grad oder so,
wo irgendwie die Hälfte der Tiere eine Decke auf hatte, die andere Hälfte nicht, haben sie tatsächlich gesehen, dass alle Tiere am Ende die Decke haben wollten. Also die, die schon eine auf hatten, haben das No-Change-Symbol gewählt. Und die, die noch keine auf hatten, haben gesagt, zieh mir bitte eine an.
Krass.
Bis auf zwei Tiere. Ich habe gelogen, nicht alle. Zwei Tiere wollten gerne ohne Decke bleiben. Aber,
okay.
Aber umgekehrt, bei einem sehr warmen Tag, bei 20, 23 Grad, wollten alle Tiere ohne Decke sein. Die, die schon eine an hatten oder die noch eine anhatten, haben gesagt, bitte zieh sie mir aus. Und die, die keine anhatten, haben gesagt, bitte lass mich so, wie es ist. Und das war dann immer so ungefähr die Hälfte. Jetzt waren das nicht so viele Tage, wo die das getestet haben. Auf der Grafik in dem Paper sind tatsächlich nur vier aufgezeigt. Da hätte man ein paar mehr wählen können.
Mhm.
Aber die absoluten Zahlen sind doch recht eindrücklich.
Mhm.
Und es gibt diesen, nennt sich Clever-Hans-Effekt. Vielleicht hast du die Geschichte schon mal gehört. Es gibt so ein Zirkuspferd Anfang des 20. Jahrhunderts, was angeblich rechnen konnte. Was aber tatsächlich nur die unterschwelligen Signale aus dem Publikum aufgenommen hat. Und wenn die sich gefreut haben bei der richtigen Zahl, die es geklopft hat, dann wusste es, hier bin ich richtig, hat aufgehört. Und hat quasi die Stimmung aus dem Publikum genommen, um das richtige Verhalten zu zeigen.
Mhm.
Die diskutieren hier in dem Paper, dass es ja quasi keine richtige Antwort gab und dass die Tiere einfach nicht beeinflusst wurden, weil nicht so viel da war, was ihnen Rückmeldung hätte geben können. Nichtsdestotrotz hast du natürlich recht. Es bleibt ein bisschen eine Interpretationssache, ob die Tiere sagen, okay, irgendwie, ich mache jetzt mal No Change, weil da gab's immer ein Leckerchen für.
Ja,
oder,
genau.
Ne?
Sowas,
also
ja.
Die Begründung des Verhaltens kann man natürlich daraus nicht lesen. Nichtsdestotrotz sehen die Zahlen schön aus und diese Heat- und Cold-Tests könnten das Ganze schon ein bisschen verstärkt haben, dass die Tiere genau die Konsequenzen sich derer bewusst sind.
Mega spannend. Ich frage mich, wie man sowas verblinden würde. Also, weil da müsste ja theoretisch der die Tafeln hochhält, nicht sehen, was auf der Tafel drauf ist oder irgendwie so, oder?
Tja, naja, eigentlich dürfte er schon das Wetter nicht mitkriegen.
Ja, stimmt. Ja, du hast recht.
Weil er sieht ja das Wetter oder und die Decke, ob das hier eine Decke auf hat oder nicht.
Ja.
Das ist tatsächlich echt schwierig.
Mhm.
Also ein paar mehr Testtage wären schön gewesen, das finde ich auch. Was ich super sympathisch finde bei dem Paper, also man kann auch online sich Videos anschauen davon, wie die Tiere die da hingehen und die Tafel anstupsen.
Ach, cool.
Aber die haben wirklich die Trainingstage einzeln aufgeführt mit Namen. Jedes einzelne dieser Pferde ist in diesem Paper erwähnt und das finde ich doch irgendwie goldig.
Sag nochmal jemand.
Ja?
Ja, ich meinte nur, es ist doch immer so ein bisschen das Vorteil, dass man zu seinen Versuchstieren keine emotionale Beziehung
hat,
aber ja, Bullshit.
Die haben doch mal hier was beigetragen, namentlich hier, ich kann dir welche vorlesen.
Ja, sag mal, wie heißen die?
Wirbelwind, Romano, Poltergeist, schön, dass ein schwedisches Pferd Poltergeist heißt.
Geil.
Blue, Runa, Sacco, also wunderschön.
Cool.
Ich finde das ganz spannend.
Ja,
aber
mega.
Ob ich das meinem Pferd beibringe, weiß ich noch nicht.
Ich hatte ja immer so ein bisschen das Vorurteil, dass Pferde sind Fluchttiere. Fluchttiere sind nicht so helle. Kann man das so pauschal sagen? Ich meine, ich dachte, ganz kurz noch, ich dachte auch vorher, dass Fische ein bisschen dumm sind, aber sind sie anscheinend auch nicht. Deshalb irgendwie, wahrscheinlich ist die Antwort nein, man kann es nicht sagen, oder?
Ich glaube tatsächlich, dass wir irgendwie bei vielen Tierarten noch nicht so ganz wissen, was die eigentlich alles können. Und bei Pferden, ja, natürlich neigt man da irgendwie so ein bisschen dazu, die als vielleicht ein bisschen stumpf zu betrachten, aber du, da gibt's auch wieder so viele individuelle Unterschiede. Ich traue mich gar nicht, da eine Antwort zu geben.
Ja.
Und natürlich gibt's irgendwie diese Mechanismen, die so reingeboren sind, wie halt Fluchtreflexe und so weiter, aber nichtsdestotrotz gibt's auch riesig große Trainingserfolge, die quasi das alles wieder revidieren oder die trotzdem noch an dem Verhalten modifizieren können. Guck dir Polizeipferde an, wo die überall durchgehen. Mhm. Da ist quasi kein Fluchtreflex mehr vorhanden, ne?
Ja. Ich glaube halt so, wir Menschen sind halt auch immer aus unserer Perspektive gepolt. Ich glaube, es ist halt super schwierig, etwas, ich glaube, man neigt schon dazu, etwas als nicht so intelligent zu betrachten, das halt ganz grundlegend vom Verhalten her anders ist. Wenn Pferde dann irgendwie so Fluchttiere sind, dann sind sie ja erstmal ganz unterschiedlich zu uns irgendwie Primaten. Und ich glaube, da ist es dann einfach schwierig, auf die andere Seite quasi zu schauen, oder?
Ja. Ja, man interpretiert ganz anders, weil man von anderen Voraussetzungen ausgeht. Und dann ist vielleicht was intelligent in deren Spezies Umfeld, was für uns nicht intelligent aussieht.
Ja, klar, genau so.
Das ist schwierig. Ja. Aber sag mal, Karim, wie sagt dir denn deine Katze, was sie möchte?
Also meine Katze kriegt im Moment Prednison jeden Tag, Prednison, um eine Krankheit zu behandeln. Und Prednison hat die angenehme Nebenwirkung, dass es sehr hungrig macht. Mhm. Und meine Katze, jetzt gerade schläft sie, aber sonst ist sie sehr viel damit beschäftigt, mich anzumiauen und mehr Futter zu fordern, weil sie sich noch nicht dran gewöhnt hat. Also Lautäußerung durch Lautäußerung.
Ja, kenne ich von zu Hause auch so, aber tatsächlich ist das dann mehr so ein Trial-and-Error-Prinzip. So, wenn es schreit und um die Beine streicht und dann probiert man halt erstmal, okay, du willst wahrscheinlich frisches Wasser. Ja, hat funktioniert. Nein, du willst frisches Wasser in einem frischen Gefäß. Ah, okay. Oder beim nächsten Mal ist es dann halt, weiß ich nicht, das Beutelchen Nassfutter oder wie auch immer.
Ja.
Ist ja schon ganz lustig. Wusstest du, oder vielleicht habe ich das sogar von dir gehört, dass erwachsene Katzen eigentlich fast nur noch mit dem Menschen miauen?
Mhm.
Solange sie nicht rollig sind oder so, ist sehr spannend, oder?
Mega. Das ist ja so ein bisschen, wir sind quasi deren Tafel, wo dann draufsteht,
ja, genau.
Decke an, Decke aus. Nur, dass wir halt nicht so eindeutig sind wie Tafeln und ein bisschen dümmer als Tafeln.
Das ist so ein bisschen das Problem. Wahrscheinlich sind wir auch sehr dumm in deren Augen, dass wir erstmal rumprobieren müssen, was sie denn jetzt eigentlich wollen.
Wirklich. Aber ich denke mir, dass manchmal auch so, wenn ich hier im Park bin und dann so Menschen mit ihren Hunden interagieren sehe, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass der Hund so ganz klare Signale senden möchte und sagt so, ey, gib mir einfach den Ball, und sich manchmal auch so ein bisschen fragt, ist mein Herrchen jetzt vielleicht ein bisschen zurückgeblieben oder dumm, weil der rafft das irgendwie nicht, der gibt mir den Ball nicht. Ist alles irgendwie sehr verwirrend für so Hunde.
Also ich liebe ihn und er gibt tolles Futter, aber der hellste ist er nicht.
Genau so. Ja.
Ach ja. Sehr schön. Ja, Mensch, cool. Das waren doch spannende Geschichten heute dabei, oder?
Auf jeden Fall haben wir, also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass ich meine Vorurteile gegenüber Pferden abbauen muss.
Und ich meine gegenüber Fischen. Naja.
Ja, cool, perfekt. Das heißt, wenn du das nächste Mal tauchen gehst, du ohne Mist, wirklich, wenn du tauchen gehst, kannst du mal gucken, ob du so diese Putzerfische siehst? Das würde mich mega interessieren, mal irgendwie was.
Ich mach mich auf die Suche. Ich schaue mir diese Videos an.
Voll gut.
Und dann
werde
ich das mal rausfinden.
Perfekt. Ja, cool. Dann sind wir schon durch, würde ich sagen, oder?
Ja, das war unsere erste Folge, Karim.
Yay.
Super.
Ich freue mich. Sehr cool.
Ich bin stolz auf uns.
Ja, ich auch. Ich freue mich vor allem, dass es dann demnächst schon wieder weitergeht mit der Folge 2.
Ja.
Und wir das jetzt regelmäßig machen.
Ich mich auch.
Cool.
Alles klar. Okay. Bis ganz bald, Karim.
Bis dann. Ciao, Jana.
Ciao. Super cool, dass ihr dabei wart bei unserem Podcast-Start von Breaking Bad. Wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, findet ihr die Studien in den Shownotes verlinkt. Und falls ihr Fragen habt, Anmerkungen oder Feedback, dann schreibt uns doch an breakingbad@gmail.com. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, macht's gut!